Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unserer kleinen Nachhaltigkeitsreihe in diesem Podcast. In den ersten beiden Folgen unserer Podcast-Serie zum Thema Nachhaltigkeit haben wir ja gelernt, wie man Wertpapiere für ein nachhaltiges Investment auswählt, welche Kriterien für die Auswahl herangezogen werden und wie man als Investor Unternehmen und Staaten im Sinne der Nachhaltigkeit beeinflussen kann. Nun muss aber irgendwann das Geld tatsächlich auch angelegt werden und soll am Ende für die Anlegerinnen und Anleger auch eine auskömmliche Rendite erwirtschaften. Und was liegt da näher, sich eine Expertin einzuladen, die genau das jeden Tag tut? Zugeschaltet ist mir per Telefon Frau Sarah Lüttgert. Sie ist Fondsmanagerin bei der DK Investment und kümmert sich in erster Linie um die nachhaltigen Rentenfonds. Hallo und herzlich willkommen, Frau Lüttgert.
Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Ja, wir haben von Herrn Speicher schon gelernt, dass es eine Art Filter gibt, der vorgibt, welche Aktien oder Anleihen für einen Fonds in Frage kommen. Ein Fonds ist ja im Grunde so eine Art großer Topf, in den verschiedene Anlegerinnen und Anleger Geld reinlegen, welches dann nach bestimmten Vorgaben, zum Beispiel ganz vereinfacht, investiere Geld in nachhaltige Aktien oder Anleihen, eben angelegt wird. Und damit nicht jeder Anleger genau das selber machen muss, gibt es ja Menschen wie Sie, die das dann übernehmen. Vielleicht skizzieren Sie am besten zu Beginn mal, was so typische Abläufe an einem Arbeitstag als Fondsmanagerin sind. Denn ich könnte mir vorstellen, dass Außenstehende da häufig gar nicht so ein klares Bild haben, was man da den ganzen Tag so macht.
Das ist eine super Frage, weil es gibt keinen typischen Arbeitsablauf bei uns. Also es kann sein, dass man irgendwie so einen Plan hatte, den man aber nach einer halben Stunde wieder über Bord werfen muss, weil die Märkte was ganz anderes machen, als man erwartet hat und man dann eben sehr schnell umdiskutieren muss. Wir haben ja auch so viele verschiedene Themen. Also gerade so in den letzten Jahren hat Donald Trump gerne mal die Märkte durcheinander gewirbelt. Da musste man sich relativ schnell damit vertraut machen. Was darf denn der US-Präsident überhaupt? Wie ist die Rechtsgrundlage? Kann er das? Dann auf einmal kam Corona. Jetzt sind wir alle noch mehr Virologen. Und wie machen wir sowas? Naja, wir sind sehr, sehr eng vernetzt und wir haben eine sehr klare Aufgabenteilung gleichzeitig. Also mein Team hat zum Beispiel 10 Mitarbeiter und wir sind nach Regionen aufgeteilt. Also es gibt jemanden, der betrachtet nur Lateinamerika, es gibt jemanden, der betrachtet Afrika. Ich habe das, in den letzten 4 Jahren war es ein bisschen zweifelhaft, das Vergnügen, mich um die USA zu kümmern, was jetzt aber wieder viel ruhiger geworden ist und so weiter. Und wir haben eben auch ein Nachbarteam, das sich um die Unternehmensanleihen kümmert. Wir in meinem Team betreuen die Staaten, die staatsnahen Anleihen und die Währung. Und natürlich kann die eine Analyse nicht ohne die andere Analyse, sodass wir auch da wieder einen sehr engen Austausch haben. Unterstützt werden wir durch unsere Volkswerte. Das Team von Dr. Uli Tata ist ja wahrscheinlich bekannt. Aber wir sind auch sehr, sehr gut vernetzt mit zum Beispiel Analysten, mit Brokern, weil wir doch manchmal ja sehr, sehr schnelle Entscheidungen treffen müssen, sehr flexibel sein müssen. Und auch in der Rentenwelt verkauft man Titel. Wir machen ja nicht Buy-and-Hold-Investments. Wir sind sehr aktiv grundsätzlich und müssen dann eben auch uns sehr, sehr schnell auf den neuesten Stand bringen können. Und darüber hinaus treffen natürlich unsere Unternehmensanalysten sowieso die Emittenten. Aber auch wir tun das auf der Staatenseite. Wir treffen uns mit Menschen von Notenbanken, von Finanzministerien. Und wir haben natürlich auch im Team und innerhalb der DK einen sehr, sehr engen Austausch. Früher haben wir das so von Angesicht zu Angesicht gemacht. Jetzt sind wir aber seit einem Jahr, durch Corona hat sich eigentlich, würde ich mal sagen, die Vernetzung nicht wirklich verschlechtert. Also wir tauschen uns eben jetzt in WebEx-Meetings aus. Wir sind da sehr pointiert. Wenn wir uns nichts zu sagen haben, sind wir nach 5 Minuten fertig. Vielleicht diskutieren wir aber auch eine Stunde. Also Flexibilität ist eigentlich das Schlagwort für so unseren Arbeitsalltag. Das macht aber auch viel Spaß.
Ja, das kenne ich ja auch. Ist ja bei mir nicht anders. Ich mache ja mit dem Dr. Carter zusammen den Mikro trifft Makro Podcast jetzt auch schon ein paar Monate. Und auch da müssen wir immer flexibel sein. Denn wenn kurzfristig was anderes passiert, dann müssen wir halt vielleicht auch mal ein Thema reinnehmen, mit dem wir vielleicht gar nicht gerechnet haben. Sie managen ja einen nachhaltigen Fonds, also einen Fonds, der die bereits genannten Kriterien von Herrn Speich berücksichtigt. Beschäftigen Sie sich eigentlich schon länger mit dem Thema Nachhaltigkeit oder haben Sie auch erst vor kurzem oder vor 2, 3 Jahren damit angefangen, sich zu beschäftigen?
Nee, das Thema treibt mich eigentlich schon länger um. Ich habe schon im Studium, ich habe VWL studiert, ich hatte Entwicklungsökonomie im Wahlfach gehabt. Ich habe auch an dem entsprechenden Lehrstuhl gearbeitet und mich auch mit der Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie beschäftigt. Und ich nehme natürlich mit Freude zur Kenntnis, dass doch in den letzten Jahren so das Interesse an nachhaltigen Investieren so steigt. Und weil ich auch denke, wir können wirklich was bewegen über diesen Hebel.
Ja, das denke ich auch. Aber kommen wir nochmal zu einer Frage. Und die Frage muss natürlich kommen bei jemandem, der so einen nachhaltigen Fonds managt. Wie nachhaltig sind Sie denn eigentlich selber? Wie würden Sie das einschätzen?
Also immerhin kann ich von mir sagen, dass ich seit 30 Jahren vegetarisch lebe. Mein Auto hat 80.000 Kilometer und der ist von 2006. Und ich versuche durchaus bewusst mit Ressourcen umzugehen im Alltag. Aber auch ich bin nicht frei von Sünde. Ich reise sehr gerne. Zumindest habe ich das bis vor einem guten Jahr getan. Und naja, der ein oder andere Flug ist dann natürlich schon mal drin, oft auch in Entwicklungsländer, die ein bisschen weiter weg sind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich reise vor Ort doch durchaus bewusst und ressourcenschonend. Aber da, auch bei mir gibt es bestimmt noch ganz viel Abseits.
Ja, ich glaube, Optimierungspotenzial hat eigentlich jeder in der Hinsicht. Das ist völlig klar. Kommen wir mal zurück zum Fachlichen. Sie managen ja den DK Nachhaltigkeit Impact Fonds, also auf der Rentenseite. Was Impact Investing so grundsätzlich erreichen möchte, das hatte Herr Speicher schon in Folge 2 unserer Reihe erklärt. Aber nochmal so ganz grundsätzlich, wenn es jetzt um das Management eines solchen Fonds geht, was ist denn das Ziel und was bedeutet das Vorgehen Impact Investing dann konkret beim Management eines solchen Fonds?
Wir wollen durch das Investment eine möglichst große, messbar positive Wirkung entfalten. Weniger Emittenten kaufen, die schon gut sind. Und das ist eben der wichtige Unterschied zum klassischen nachhaltigen Investieren, wo mehr über Ausschlüsse und Filter gearbeitet wird. Wir müssen eigentlich belegen, warum wir etwas einschließen. Und unser Ziel ist die Verbesserung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele. Wir sind einer der wenigen Fonds, die tatsächlich alle 17 Ziele ansteuern. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir nicht nur in Unternehmen investieren, sondern auch in Förderbanken und in Staaten rund um die Welt. Und auch vor allem bei den Entwicklungsländern gibt es hier sehr viel Potenzial. Also ob ich jetzt einen Staat kaufe oder ein Unternehmen in einem Entwicklungsland, da ist der Hebel natürlich einfach viel, viel größer.
Und wenn wir jetzt nochmal genauer draufschauen, Sie sagen, also wir haben Unternehmen, wir haben Staaten oder staatsnahe Emittenten oder ausgebende Stellen von solchen Anleihen und es gibt Förderbanken. Wie sieht denn der Investmentprozess bei den drei unterschiedlichen Emittenten grundsätzlich aus? Ist er grundsätzlich gleich oder verändert sich der je nach Emittent ein bisschen?
Der verändert sich. Also nehmen wir mal ein Unternehmen. Hier filtern wir diejenigen aus, die bestimmten Kriterien nicht genügen. Also wir wollen ein Mindestnachhaltigkeitsrating sehen, weil wir ja schon den Umgang mit nachhaltigen Ressourcen sehen, einen guten Umgang da sehen wollen. Die Einhaltung des Green Global Compact ist uns ganz, ganz wichtig. Also jetzt mal beispielhaft gesagt. Und in der Menge der verbleibenden Unternehmen, und das kann wirklich rund um die Welt sein, suchen wir dann nach ganz konkreten Lösungsanbietern, die uns helfen, die SDGs zu verbessern. Also die SDGs sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Wir mögen auch aus dieser Menge ganz gerne Emissionen, die sich selber an konkrete Zielerfüllungen binden. Also zum Beispiel Green Bonds oder Social Bonds oder es gibt auch Blue Bonds mittlerweile, die eben ganz klar sagen, mit dieser Emission werden nur bestimmte Projekte gefördert. Und die nachhaltigen Ziele sollen über einen Zeitraum von so und so vielen Jahren um so und so viel verbessert werden. Und das wird wiederum gemessen an einem bestimmten Indikator. Das ist uns natürlich lieber als ein Unternehmen, das an sich eine Lösung anbietet. Wenn es eine messbare Lösung anbietet, umso lieber. Also mal als Beispiele, wir haben hier eine grüne Anleihe von UPM Kumene. Das ist ein finnischer Anbieter von nachhaltigem Papier, der divers wiederaufforstet. Das heißt, der pflanzt nicht einfach Eukalyptusbäume an den Amazonas, die dann, wie man es so oft in Südamerika leider sieht, andere Arten verdrängen, sondern er forstet so auch, dass er möglichst kleine Spuren hinterlässt. Die sind sehr weit mit Blick auf CO2-Reduzierung. Da haben wir den Green Bond gekauft. Aber das ist so ein Unternehmen, da hätten wir auch eine normale Anleihe kaufen können. Der Green Bond ist uns dann einfach lieber wegen der besseren Messbarkeit. Mhm. Und dann gibt es aber auch ein gutes Beispiel, Hikma Pharmaceuticals. Das ist ein Pharmaunternehmen, das Medikamente anbietet, schwerpunktmäßig im Nahen Osten und in Afrika, also in Entwicklungsländern, und sich auf die Fahnen schreibt, selber messbar zu sein und die Nachhaltigkeit viele oder einige davon anzusteuern. Da haben wir zum Beispiel gar keinen Green Bond gekauft. Also so ein Unternehmen bietet natürlich Lösungen an.
Ganz kurz nochmal eine Nachfrage dazu vielleicht. Sie haben gesagt, okay, bei den Green Bonds ist mir das völlig klar. Die sind an ein bestimmtes Projekt, an ein bestimmtes Vorhaben gekoppelt sozusagen. Also das Geld, was das Unternehmen damit bekommt. Das wird beispielsweise in alternative Energien für das Hauptfirmengebäude gesteckt oder irgend sowas in der Art. Wenn es jetzt keinen Green Bond gibt, welche Unternehmen nehmen Sie denn dann und wie beeinflussen Sie die denn überhaupt? Also das fällt mir doch so ein bisschen schwer in dem Kontext. Also bei einem Aktienunternehmen ist es ja klar, da gehen Sie auf eine Hauptversammlung und sagen, wir sind nicht zufrieden mit X oder Y. Hier ist es ja nur so ein mittelbarer Einfluss, den Sie eigentlich nehmen können, oder?
Ich glaube, auf der Rentenseite ist der Einfluss noch viel direkter, weil entweder finanzieren Sie das Unternehmen direkt oder nicht durch eine Anleiheemission und die One-on-Ones mit den Unternehmen haben wir auch.
Das heißt also, One-on-Ones sind vor Ort Gespräche sozusagen.
Genau, die kommen jetzt zu uns, beziehungsweise jetzt sehen wir uns per Bildschirm. Und also das findet statt und genauso wie bei Staaten. Diese Themen, diese ESG-Themen, Nachhaltigkeitsthemen gehören mittlerweile selbstverständlich zu jedem Treffen. Aber was uns viel mehr interessiert, ist, wir gucken nicht nur nach dem Green Bond, wir gucken auch nach dem Gesamtkontext. Also nur weil einer einen Green Bond rausgibt, kaufen wir den noch lange nicht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, Coca-Cola. Nur weil die Erlöse in grüne Gebäude fließen und andere wirklich gute Sachen, das Produkt hat für uns keine positive Wirkung.
Das heißt also, im Grunde schauen Sie auch bei den Unternehmensanleihen immer noch mal drauf, das Produkt. Bleiben wir mal bei UPM, diesem finnischen war es, glaube ich, Papierhersteller. Da sagen Sie, okay, das ganze Unternehmen ist eigentlich in Richtung Nachhaltigkeit ausgerichtet. Wir brauchen Papier, da kommen wir nicht drum rum. Und wenn wir es schon brauchen, dann nehmen wir es bitte nachhaltig. Und deswegen unterstützen wir genau dieses Unternehmen und investieren oder kaufen deren Anleihen.
Also wir gucken zuerst aufs Unternehmen. Wenn das Unternehmen für uns keine positive Wirkung entfaltet, dann kaufen wir auch den Green Bond nicht. Und es ist nicht so, dass unser Universum so klein wäre, dass wir da nicht auch kritisch hingucken müssen. Wir haben keine Not, Emittenten zu finden. Wir können rund um die Welt investieren. Also wir können in allen Währungen investieren. Wir können uns dann überlegen, ob wir die absichern oder nicht. Aber wir haben Zugang zu sehr, sehr viel. Wir sind ja auch in keinen Index gebunden. Ne? Also wir haben gar keine Einschränkungen. Wir können nach dem suchen, was gut ist, was Gutes bewirkt, viel besser gesagt, und womit man gleichzeitig Geld verdienen kann. Das ist ja wichtig.
Und bei Staaten, da stelle ich mir das dann ein bisschen schwieriger vor, weil da ist ja die gesamte Staatsapparat im Grunde, der dahinter steht, der gibt ja eigentlich vor, ob sie dort investieren oder nicht, oder? Wie geht das da vor sich?
Nee, wir wählen ja den Staat aus. Und ähnlich wie bei den Unternehmen filtern wir hier anhand von Minimumstandards erstmal aus. Wir kaufen auf gar keinen Fall Diktaturen. Woran machen wir das fest? Wir machen das an der Einstufung von Freedom House fest. Das ist eine weltweit anerkannte NGO, die im Nachhaltigkeitsbereich eine große Rolle spielt. Und wer da als not free eingestuft ist, den guckt man es gar nicht erst an. Wir setzen gewisse Umweltstandards voraus. Da nehmen wir einen Teil des MSCI-Ratings, wo wir einen Minimumstandard halt wollen. Und ein zu hohes Korruptionsniveau wollen wir auch nicht. Das messen wir mit dem Korruptionsindex von Transparency International. Weil, Sie müssen sich so vorstellen, wenn jetzt uns irgendeiner erzählen will, dass er jetzt ein Budget rausgeben würde und das würde für in umweltfreundliche Projekte, Bildung, Gesundheit, alles Mögliche fließen. Wenn das Korruptionsniveau hoch ist, dann ist er natürlich überhaupt nicht glaubhaft für uns. Also zieht er raus, wir gucken uns den gar nicht erst an. Aus der verbleibenden Menge an Ländern haben wir jedes Sustainable Development Goal der Vereinten Nationen an verschiedene Indizes geknüpft. Das sind anerkannte Indizes, die entweder von NGOs kommen oder vielleicht auch von den Vereinten Nationen. Da sei mal als Beispiel die Pressefreiheit genannt oder aber auch Indizes zur Verbesserung der Lebensumstände, der Umweltstandards, klar, Korruption. Wir messen das quasi objektiv. Wir haben eine Datenbank aufgebaut, wo wir das historisch beobachten und Länder, die nicht in unserer Erstanalyse rausgeflogen sind, die dann sich verbessert haben über 5 Jahre, also eine gute Aufwärtsdynamik entfaltet haben, die nehmen wir als erwerbbare Emittent auf. Aber wir gucken schon mit gesundem Menschenverstand hin. Also mein Team ist ja voll von Länderanalysten, den ganzen Tag nichts anderes machen, als auch die Politik dieser jeweiligen Länder anzugucken. Und wenn da jemand neu gewählt wird, dann warten wir natürlich nicht drauf, bis irgendein Index nach einem Vierteljahr aktualisiert wird oder sowas, dann reagieren wir sofort in beide Richtungen. Ein Beispiel war, dass wir bei Armenien, Aserbaidschan, diesen Konflikt, hatten wir Armenien erst drin, weil das war eine messbar gute aufstehende Demokratie. Aber durch den Konflikt sind die Aussichten da eben deutlich verschlechtert worden. Und dann haben wir die, müssen allerdings auch sagen, im Gewinn rausgeschmissen. Also wir können sowas auch marktschonend machen. Also wir gucken schon mit einem sehr wachsamen Auge da drauf. Andere Beispiele, ein schönes Beispiel ist Jamaika, eine schöne eine Demokratie, in der auch Machtwechsel friedlich vonstatten gehen. Also wer verliert, der geht. Die achten Umweltstandards, die haben sich in vielen von diesen Indikatoren verbessert. Wir sehen die auch regelmäßig. Das ist eins von den Ländern, wo wir ganz guten Kontakt hin haben. Haben wir zu vielen, aber die fallen immer schon über die Jahre hinweg sehr angenehm auf, weil sie eben sehr transparent sein wollen und sehr professionell auswirken. Tja, ist ein High-Yielder, ne? Die haben keine hohe Bonität, ist kein reiches Land. Aber wir wollen ja auch hohe Renditen mal im Fonds drin haben. Und haben aber auch genug auf der anderen Seite, dass das wir uns noch sehen, von besser gerateten Anleihen, sodass wir eben eine sehr breite Risikodiversifizierung in diesem Fonds haben. Ein gutes Gegenbeispiel, was, glaube ich, total eingängig ist, ist Ungarn. Das ist ein Land, das wäre in vielen Fonds noch drin gewesen, aber das hat, also in vielen Nachhaltigkeitsfonds, die eben sagen, ich will nur kaufen, was schon gut ist, aber die Dynamik, die ist über die letzten Jahre so, so schlecht geworden, mit Blick auf demokratische Freiheiten, Pressefreiheiten, dass der bei uns nie erwerbbar gewesen wäre und auch kein Green Bond von Ungarn. Also ist auch kein Green Bond von Ägypten, weil die Einnahmen, die gehen ja trotzdem an diesen Staat. Also wir müssen diesen Staat nicht unterstützen, auch wenn er mit dem Geld Bäume pflanzt oder irgendwas. Da gucken wir lieber mehrmals hin und es gibt ja genug Material auch für uns. Ich finde ein sehr schönes anderes Beispiel sind die First Nations. Das ist der Verbund der indigenen Bevölkerung in Kanada, die über so eine Art Schirmorganisation Kredite bereitstellen für diese ja doch sozial benachteiligte Gruppe. Also man kann damit in Bildung investieren, in ein kleines Unternehmen und so weiter. Und das Ganze erhält noch ein Backing von den kanadischen Regionen, so dass das auch die Anleihen sehr gutes Rating hat. Wir sind Kanndollar gekommen. Wir mögen auch den Kanndollar ganz gerne. Und wir können ja eh immer überlegen, ob wir was absichern oder lassen. Also Währungen sind bei uns im Fondsmanagement Alltag als Performancequelle. Und wo sehen Sie eigentlich, glaube ich, an ein paar Beispielen vielleicht auch deutlicher, was wir da machen. Und dass Sie sehr kritisch hingucken.
Jetzt haben Sie noch genannt, sogenannte Förderbanken, über die oder in die Sie auch investieren. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Was fällt da rein und inwiefern hat das mit Nachhaltigkeit zu tun?
Ja, also eine, die jeder kennt, ist die KfW. Und so wie die KfW gibt es diese Banken rund um die Welt. Es gibt in Entwicklungsländern, es gibt übernationale, also zum Beispiel den Finanzierungsarm der Weltbank. Oder aber auch kleinere, lokalere. Und am Beispiel von der KfW kann man ganz gut sehen, die werden Ihnen keine Kohleöfen finanzieren, aber die Solarpaneele auf dem Haus unterstützen. Und das machen die ja auch noch auf viel größerer Bühne. Und die Förderbanken sind ja eigentlich geschaffen, um Gutes zu bewirken. Die haben ganz streng, in der Regel ganz strenge Maßgaben, wann sie überhaupt Kredite vergeben dürfen, wofür sie Kredite vergeben dürfen. Die werden sehr streng geprüft. Wir prüfen natürlich die Förderbank. Wir nehmen auch nicht jede. Also eine Förderbank, die in dem Besitz ist, des chinesischen Staates, der bei uns wirklich mit ganz unten auf der Nichterwerbsliste steht. Die werden wir nicht kaufen, auch wenn es so eine supranationale ist. Die gibt es stellenweise. Also wir möchten nicht, dass diese Länder dann trotzdem Einfluss nehmen können. Wir wollen sie nicht finanzieren. Aber es gibt zum Beispiel ein paar afrikanische Förderbanken, die eben auf lokaler Ebene tätig sind, die wir haben. Das gleiche auch in Südamerika. Und das sind Namen, die wir eigentlich sehr, sehr gerne kaufen. Mit meistens sehr guter Bonität, aber manchmal auch in Fremdwährung oder je nach Land auch so, dass sie eben höher rentierend sind und wie Sie sehen, sind ja sowieso in der Markt tätig. Wir haben ohnehin auch keine Ratingbeschränkungen in dem Fonds.
sodass wir da sehr gut mit Risiko und Ertrag eigentlich investieren können oder spielen können, durch das Wort spielen, wenn ich mag, aber abwägen können dazwischen. Und dadurch ist uns eben nochmal eine ganz andere Entwicklungsklasse geöffnet worden. Gerne nehmen wir halt auch hier, wenn es ein Green oder Social Bond oder was Ähnliches gibt, dann nehmen wir den natürlich lieber, weil die dann auf Einzelebene eben auch nochmal reporten, was sie eigentlich erreicht haben. Aber diese Förderbanken tun das oft auch auf Emittentenebene.
Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Thema Einflussnahme auf Staaten bei Anleihen. Das ist ein Thema, was mich irgendwie noch nicht so ganz loslässt, weil ich, wie habe ja eben schon mal gesagt, bei den Aktienunternehmen gibt es dann die Hauptversammlung, da geht dann ein Herr Speich oder ein Kollege oder Kollegin geht dann hin und bricht da eben vor, im Moment eben auch eher virtuell, sonst eben auch vor Ort. Bei den Unternehmen ist es somit auch bei den Anleihen recht verständlich, da gibt es dann auch Treffen entsprechend. Bei den Staaten gibt es dann da auch Treffen, wie muss man sich das denn da vorstellen? Da wird ja kein Kanzler oder Präsident vorbeischauen, sondern die werden ja da wahrscheinlich auch irgendwelche, ja, Abgeordneten schicken oder Abordnungen von der Notenbank oder sowas?
Das tun die. Und mit dem setzen wir uns auch kritisch auseinander. Also Nachhaltigkeit ist mittlerweile immer ein Thema bei diesen Treffen. Ich glaube, nicht nur wir hinterfragen kritisch. Mittlerweile hinterfragt man auch kritisch, wenn man gar nicht so viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Weil man weiß zum Beispiel, dass ein hohes Korruptionsniveau oder die Nichtachtung von Menschenrechten oder politische Instabilität ja auch zu Unruhe in den Erträgen führt und in den Renditeaufschlägen. Deshalb benutzen ja herkömmliche Ratingagenturen, gucken sich ja mittlerweile auch solche Felder an, weil um ihre Bonität an sich einzuschätzen. Dann befragen wir kritisch, oft sind auch Kollegen aus dem Nachhaltigkeitsteam dabei, wenn wir uns mit diesen Emittenten treffen. Und das tun nicht nur wir. Und ich glaube, dadurch sieht man auch wirklich was. Weil wir müssen ja nicht kaufen. Und wenn wir uns intransparent vorkommen oder wenn wir unsere Fragen nicht entsprechend beantworten können, dann kaufen wir sie nicht. Wir machen es aber auch ganz gut. Also die Mexikaner haben zum Beispiel einen Green Bond begeben. Die haben das vorbildhaft argumentiert und nachgewiesen, warum das Geld und wie es vom allgemeinen Staatshaushalt abgekoppelt wird. Und genau in die Regionen fließt, die man unterstützen will und genau in Bildung, umweltfreundliche Infrastruktur, Gesundheit und so weiter, um eben Benachteiligten zu helfen.
Das heißt also, Sie gucken nicht nur beim Investment am Anfang drauf, was soll mit dem Geld passieren, sondern Sie schauen auch so ein bisschen währenddessen, was passiert jetzt tatsächlich damit? Ist das transparent genug für Sie?
Also die Staaten monitoren wir laufend in unserem Alltag. So, also ich habe ja gesagt, also wir haben bestimmte Länderanalysten und Politik ist da natürlich ein großer, großer Teil des allgemeinen Geschäfts. Und da kriegen wir dann schon mit, wenn sich Dinge so ad hoc und noch nicht messbar verbessern oder verschlechtern natürlich. Wenn die Indizes abgedatet werden und wir sehen da messbare Verbesserungen oder Verschlechterungen, dann reagieren wir eben auch. Und ja, bei den Green Social Bonds und so weiter, viele gibt es ja noch gar nicht so lange, aber die haben sich verpflichtet zu reporten. Und das werden wir uns dann natürlich auch angucken, wie die Ergebnisse sind. Aber ich habe da eigentlich ein hohes Vertrauen. Also wir kaufen nicht ohne eine Zweitmeinung. Die werden aufstehen. Die wir kaufen, die prüft auch nochmal unser Nachhaltigkeitsteam. Und da habe ich bei den wenigsten Emittenten jetzt große Zweifel, dass sie ihre Ziele nicht erfüllen werden.
Das liest man ja auch immer wieder von dem sogenannten Greenwashing. So bezeichnet man ja Maßnahmen, die erstmal unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit stattfinden, deren Einfluss aber eher gering oder sogar zweifelhaft ist, weil es nämlich gar kein grünes Investment schlussendlich ist. Das ist ja auch was, worauf Sie dann achten bei der Auswahl der Werte. Sie haben es jetzt ja schon gesagt. Im Grunde schauen Sie sich sowohl den Staat genau an, das Unternehmen genau an, schauen dann aber auch nochmal, was ist das eigentlich genau für ein Bond, der da begeben wird? Ist der vielleicht grün oder nicht grün? Aber wie schließt man das denn aus? Also wie schließen Sie denn genau aus, dass das eben nicht nur draufsteht, sondern außerhalb dieser Indizes tatsächlich dann auch in diese grünen und in diese sozialen Projekte fließt?
Also wie vorhin jetzt auch schon gesagt, wir kaufen zum Beispiel Green Bonds grundsätzlich nur mit einer Zweitmeinung einer anerkannten und unabhängigen Ratingagentur. Ein gutes Beispiel ist die China, die begeben jede Menge Green Bonds. Das Land ist mit Blick auf Menschenrechte wirklich ganz, ganz unten. Saudi-Arabien findet sich da auch noch oder so, aber das sind wirklich die man jetzt wirklich gar nicht in so einem Fonds haben. Und wir wollen auch keinen Green Bond von denen in unserem Fonds haben, weil es natürlich intransparent ist, was wir da machen. Also selbst wenn die da mit dem Geld jetzt auch nachweislich eine U-Bahn in Peking bauen und die Luft da besser wird, ist unser Vertrauen in diesen Staat nicht wirklich hoch. Also auf diese, da gibt es auch bei anderen Ländern vielleicht was, wo man eher nochmal drüber nachdenken könnte, aber bei diesen Ländern zum Beispiel gar nicht und nicht ohne Grund lassen sie sich ja auch nicht von einer unabhängigen Ratingagentur die Karten gucken. Das heißt, jemand prüft das, jemand unabhängig prüft das wirklich sehr genau. Und diese Emittenten scheiden für uns komplett aus. Ich hatte schon das Beispiel Coca-Cola genannt, da könnte ich Ihnen jetzt noch mehr nennen, wo wir eher mal sagen, das ist für uns im Gesamtkontext einfach nicht glaubhaft oder nicht gut genug, wie man das so nennen will, weil es gibt viele, die wirklich gut sind und dann kaufen wir lieber die. Wir gucken uns da wirklich jede Anleihe sehr genau an, ob es einfach insgesamt für uns Sinn macht. Also wie gesagt, ein Unternehmen, das in einer eher dreckigen Industrie tätig ist, die man vielleicht vermeiden kann. Also ein Beispiel wäre Green Bonds von Autoproduzenten, die dann SUVs damit finanzieren. Ist das so der wirklich nachhaltige Gedanke, auch wenn es Elektro ist, es wird ja immer noch sehr viel Energie gebraucht. Und wir wissen auch, dass die Batterieproduktion nicht wirklich sauber ist und der Lithiumabbau. Bis jetzt haben wir das in unserem Portfolio, wir haben noch keine Anleihe gefunden, die wir so glaubhaft für uns fanden, dass wir sie kaufen wollten. Aber wir haben auch den Luxus eines sehr breiten globalen Universums, das muss man fairerweise auch sagen. Und wir nehmen dann lieber unter denen, die wir haben, diejenigen, wo wir den größten positiven Impact sehen.
Ja, mit Blick auf Zinsen im Fest- oder Tagesgeldbereich könnte man sich ja nun fragen, wie man überhaupt in diesem Niedrigzins- oder Nullzinsumfeld, in dem wir uns ja derzeit bewegen, mit solchen Papieren Rendite erwirtschaften kann. Denn eigentlich sind ja vor allem auch die Zinsen bei den von Ihnen gemanagten Rentenfonds wichtig, oder? Wie sieht das aus an der Front, Frau Lüttgert?
Ja, das ist schön, dass Sie die Frage stellen, weil so eine Ablaufrendite in dem Fonds ist überhaupt nicht das, worauf wir so jeden Tag gucken oder was für uns in der Steuerung so wesentlich ist.
Ablaufrendite, nur mal ganz kurz, um den Begriff noch zu klären, das mache ich immer ganz gerne, weil wir immer natürlich in unserem Vokabular so gefangen sind. Ablaufrendite ist ja die Rendite, die sozusagen auf den ganzen Papieren steht, die Sie im Fonds drin haben, richtig?
Ja, so kann man das nennen. Das ist für uns keine wirklich relevante Steuerung, außer man hat ein sogenanntes Buy-and-Hold-Mandat. Aber dieses Mandat, wie unsere meisten, ist extrem aktiv. Renditen können auch im Preis steigen oder fallen. Und da sind wir sehr aktiv in der Risikoertragssteuerung eben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir hatten mal ganz kurz aus der Emission die Deutsche Grüne Anleihe gekauft und haben die ein paar Tage später mit Gewinn wieder verkauft. Ich meine, da steht da auf dem Niveau, ist das jetzt nicht so das Investment, was man unbedingt haben muss. Und wir wollen eigentlich Ertrag damit erzielen, dass wir eben Duration sehr flexibel steuern, dass wir aber auch Zinsen sehr flexibel steuern. Wir haben ja auch Hochzinsanleihen im Portfolio. Wir haben aber auch wieder sehr gut geratete, so wie Förderbanken im Portfolio, die aber auch oft doch einen besseren Ertrag bieten als die herkömmliche Staatsanleihe. So was nehmen wir ganz gerne. Klar, wir haben Unternehmensanleihen und dieser Fonds kann sich eben immer da niederlassen, wo wir mit seinen Investments wo wir eben die besten Ertragschancen sehen. Also wenn wir Emerging Markets mögen, dann können wir in Emerging Markets allokieren. Wenn wir in Unternehmensanleihen mögen, dann können wir da einen Schwerpunkt setzen. Wenn wir glauben, oh, Gefahrenverzug, Safe Havens brauchen wir, dann können wir da sehr, sehr schnell agieren. Auch über Derivate, über Futures. Wir haben über Derivate sehr, sehr viel Duration abgesichert gehabt, seit wir den Fonds haben. Ich glaube, wir waren schon unter 2 und über 4 Jahren in dem seit Juni letzten Jahres, 14 Jahre. Also wir sind da teilweise wirklich tagesaktiv, was man ja in diesen Märkten auch wirklich sein muss. Wir hatten zwischendurch eine Dollar-Long-Position, die wir dann auch mal wieder gestrichen hatten und dann halt also wieder mehr abgesichert haben, haben dann aber auch ein bisschen Ertrag damit eingesammelt und so weiter. Also wir sind extrem flexibel und dann ist die Ablaufrendite für uns nicht so wichtig, weil wir betrachten teilweise auch jede Region, jede Anleihe einzeln und reagieren dann eben auch sehr, sehr schnell. Und wenn man mal sieht, ein anderes Beispiel, die Fonds gibt halt einfach auch schon länger, wer hätte, also die europäischen Länderfonds kommen ja auch aus meinem Team, wer hätte gedacht, dass wir da Erträge über 5% letztes Jahr mit erzielen. Da stand kaum Ablaufrendite Anfang letzten Jahres drauf.
Ja, das sind so Aspekte, die man, glaube ich, als Endkunde oder Endkundin gar nicht so auf dem Schirm hat. Auch wie fein das Management im Hintergrund funktionieren muss, damit das alles am Ende tatsächlich auch zu einer positiven Rendite führen kann. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass Sie das nochmal so schön transparent gemacht haben. Das freut mich sehr, dass wir da nochmal gezeigt haben. Das ist eben nicht nur, ich kaufe eine festverzinsliche Anleihe, lasse die liegen, bis sie endfällig ist und dann habe ich einen Ertrag erzielt, sondern es ist eben viel mehr. Es muss viel mehr passieren im Fonds und Sie müssen viel aktueller handeln, als man sich das eigentlich bei so einem Rentenfonds, der ja erstmal vergleichsweise langweilig erscheint im Vergleich zum Aktienfonds, vielleicht so gemeinhin vorstellt. Deswegen vielen Dank für die vielen, vielen Einblicke jetzt in Ihren Arbeitsalltag als Fondsmanagerin und in die gesamte Struktur auch hinter Ihrem ganzen Team. Dann vielen Dank, Frau Lüttgert, für die vielen fachlichen und auch für die vielen persönlichen Eindrücke, die Sie uns geliefert haben. In der nächsten Folge unseres Podcasts werfen wir einen Blick auf Nachhaltigkeit im Kontext von Immobilien. Vor allem wollen wir da auch mal drüber sprechen, wie wichtig war das Thema Nachhaltigkeit eigentlich für einen Immobilienfonds in der Vergangenheit und wie wichtig wird es in Zukunft sein. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen und vor allem gesund. Machen Sie es gut. Tschüss.